Wir sind auf dem Weg der Nachfolge. Wir sind auf dem Weg der Heiligung. Das heißt, wir wollen uns vergegenwärtigen, jeden Sonntag aufs Neue, aber eigentlich auch jeden Tag, dass unser Leben, dass dein Leben Gottesdienst ist. Und dass es nicht nur Sonntag sich zeigt und sozusagen verbal auch geäußert wird Gott gegenüber, sondern auch unter der Woche. Wir sind auf dem Weg der Heiligung, der Weg der Nachfolge. Das heißt, Gottes Gnade ist Geschenk, bleibendes Geschenk für dich und für mich. In Jesus Christus bezahlt am Kreuz und am dritten Tag auferstanden in seiner Auferstehungskraft. Es ist Geschenk, dass du geliebtes Kind Gottes bist, dass dir vergeben ist und dass diese Vergebung über deinem Leben weiter steht. Und es ist ein unglaublich großes Geschenk, dass er dich hineingerufen hat in die Nachfolge. Dass das also nicht nur etwas ist, wo du etwas empfängst, sondern wo du das Empfangene auch weitergeben darfst. Was für ein Vorrecht. Es ist nicht nur für dich. Es ist für andere, die du vielleicht schon lange kennst. Oder vielleicht auch noch nicht kennst und Gott wird dich auf sie aufmerksam machen. Wir sind also in einer spannenden Zeit unterwegs und ich sage ja schon öfters, es ist, zumindest sage ich es in der Leitung, wir sind in einer Trainingsphase. Gott möchte uns trainieren. Gott möchte uns stark werden lassen am inwendigen Menschen. Gott möchte, dass unser Innerstes, unser Innere und zu dem Äußeren, dass es authentisch ist. Dass es authentisch ist, also echt ist. Dass das, was du sagst, das, was du äußerst, auch im Raum der Gläubigen, dass das Wirklichkeit hat, auch wenn du im Privatesten für dich ganz alleine oder mit anderen Leuten unterwegs bist, die diesen Glauben noch nicht haben. Und wir haben letztes Mal, vielleicht könnt ihr euch erinnern, von den Riesen gesprochen. Und einer hat sich extra jetzt weiter hinten, nach hinten gesetzt, der im Gegensatz zu mir ein Riese ist, der war hier vorne und sagt, Olaf, ich habe mich weiter hinten gesetzt, dass du mich nicht nach vorne holst mehr. Ich habe gesagt, es ist ganz egal, wo du sitzt. Aber er sollte heute nicht mehr nach vorne kommen, hab keine Sorge. Es ging um die Riesen in unserem Leben, die von außen auf uns zukommen und die etwas aussprechen, die aussprechen, dass dein Leben keinen Wert hat. Und diese Riesen gehen zum Teil mit einem, selbst wenn diese Riesen in unserem Leben schon gestorben sind. Ja, selbst ein verstorbener Mensch kann in den Gedanken, in die Gefühle hinein Beeinflussung auf dein Leben haben. Und vielleicht weißt du darum. Vielleicht weißt du um solche Erfahrungen. Und Gott möchte dich heute Morgen einladen, von diesen Bindungen dich lösen zu lassen. Durch Christi Blut. Wir feiern heute das Abendmahl den Sieg des neuen Bundes. Wir bekennen darin, dieser Bund hat Ewigkeitscharakter. Und die dunkle Welt, die Welt der Finsternis, die Welt der Dämonen, hat kein Anrecht auf dein Leben. Es sei denn, du gibst ihnen weiter Futter. Ein Indianer ist mit seinem Enkel unterwegs und er erzählt ihm eine Geschichte. Er erzählt ihm die Geschichte, dass das Leben gleicht zwei Wölfen, die in einem wohnen. Und der eine Wolf ist ein gutmütiger, ein freundlicher und der andere ist ein wilder, ein zerreißender. Und der kleine Enkel fragt den Vater, den Großvater, wer hat denn das Sagen im Leben? Und dann sagt der alte Mann, den du fütterst. Den du fütterst. Wem gibst du Nahrung in dem, was du siehst, was du hörst, was du schmeckst? Wer hat Macht über dein Leben? Wir meinen ja, wir sind alle autonom und wir sind Herr und im eigenen Hause. Es ist bei weitem nicht so, wenn wir das Wort Gottes ausschlagen, dann erfahren wir, dass es bei weitem nicht so ist. Und wir gehen heute einen Schritt weiter, nämlich bei der Fragestellung, was sind eigentlich die inneren Momente von mir selbst gestaltet und in Form gebracht, die sich dann erzeigen, indem wie ich rede, wie ich handle, wie ich auftrete. Da wollen wir heute weitermachen. Und ich habe einen Text mitgebracht, der hat es in sich und jetzt schnall dich an. Es ist ein bisschen wie eine Achterbahn. Wer ist schon mal mit der Achterbahn gefahren? Oh, ihr habt was verpasst, die das nicht getan haben. Es ist grenzwertig. Weil du nämlich in dem Moment, und ich kann es euch nur beschreiben, bei dem letzten Hineingehen in eine Achterbahn, eine Holzachterbahn, die höchste und größte ist in Europa. Und ich weiß noch, jedes Mal passiert mir übrigens das Gleiche, dass ich mich da reinsetze. Ich habe mich nicht überreden lassen. Nein, nein, es ist schon der Kick da. Und dann fährt dieses Ding hoch und du bist noch an der Kette. Und dann merkst du, wie langsam der Wind mehr wird und die Menschen kleiner werden. Und du ganz oben bist und plötzlich wird etwas losgelassen. Du weißt, jetzt rollst du. Und du weißt, der Abgrund kommt. Der Abgrund kommt. Und dann dieses Gefühl des Fallens. Vielleicht kennt ihr das aus dem Schlaf, dass ihr aus dem Bett fallt. So ein Gefühl bleiben für ein paar Sekunden. Und du fällst. Und wisst ihr, wie großartig es ist, wenn es dann in diese Kurve geht, wo es wieder hochgeht? Und ja! Ich wünsche euch solche Momente im Glauben. Ich wünsche uns solche Momente im Glauben, dass wir aufwachen von dem Schlaf, aufwachen von dem, wirklich, die Bibel sagt es im Epheserbrief, vom Tode. Und dass wir wach werden und die Zeichen der Zeit verstehen. Also der Text, Lukas 12, 1 bis einschließlich 12, er hat es in sich. Warnung vor Heuchelei, Aufforderung, sich ohne Furcht zu Jesus zu bekennen. Inzwischen waren die Menschen zu Tausenden herbeigeströmt. Das Gedränge war so groß, dass sie sich gegenseitig auf die Füße traten. Ich weiß nicht, ob du das jemals gelesen hast, dass das Gedränge so groß ist, dass man sich auf den Füßen steht. Ah, es war also ein Hunger da. Jesus wandte sich interessanterweise zunächst an seine Jünger und sagte: Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, vor der Heuchelei. Nichts, was verborgen ist, bleibt verborgen. Alles wird ans Licht kommen. Und nichts, was geheim ist, bleibt geheim. Alles wird bekannt gemacht werden. Darum, was ihr im Dunkeln sagt, wird am hellen Tag zu hören sein. Und was ihr jemand hinter verschlossenen Türen ins Ohr flüstert, wird in aller Öffentlichkeit verkündet werden. Meine Freunde, ich sage euch, fürchtet euch nicht vor denen, die euch das irdische Leben nehmen können. Sie können euch darüber hinaus nichts anhaben. Ich will euch sagen, vor wem ihr Ehrfurcht haben müsst. Ehrfurcht haben sollt ihr vor dem, der nicht nur töten kann, sondern auch die Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, ihr müsst ihn fürchten. Denkt doch mal an die Spatzen. 5 Spatzen kosten nicht mehr als 2 Groschen. Und doch vergisst Gott keinen einzigen von ihnen. Und bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Seid darum ohne Furcht, ihr seid mehr wert als eine noch so große Menge an Spatzen. Ich sage euch, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem wird sich auch der Menschensohn vor den Engeln Gottes bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, der wird auch vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Wer etwas gegen den Menschensohn sagt, dem kann vergeben werden. Wer aber dem Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben werden. Wenn man auch euch in die Synagogen und vor Gericht stellt oder euch vor die Behörden und die Machthaber führt, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr euch verteidigen und was ihr sagen sollt. Denn wenn es soweit ist, wird euch der Heilige Geist zeigen, was ihr sagen müsst. Heute, wenn du seine Stimme hörst, verschließ dein Herz nicht, verstock dein Herz nicht. Hebräer 3, Vers 15. Es ist ein Reigen des Guten. Ich weiß nicht, ob schon für euch so etwas säuselt, wo der Feind schon im Ansatz dessen, wo ich gelesen habe, Gottes Wort übrigens, Gottes Wort, wo er schon dich triggert und sagt, was ist denn das jetzt hier für ein Text heute? Und wer weiß, was jetzt kommt, ich bin schon ganz angespannt. Es ist ein Wort zum Leben. Jesus, der Sohn Gottes, schenkt uns reinen Wein ein. Die Wahrheit über das Leben, über die Wirklichkeit, über das, dass tatsächlich alles umfassend ans Licht kommt, alles klar wird, was gesagt wurde im Geheimsten. Und Jesus ist der Garant, der seinen Jüngerinnen und Jüngern zuallererst hier, nicht den anderen, die sich auf den Füßen stehen, zuallererst seinen Jüngern sagt, und deswegen lade ich dich ein, weicht mit all dem, was Heuchelei ist. Lass nicht zu, dass Heuchelei in deinem Leben Platz greift. Wieso gibt es Heuchelei? Wieso ist Jesus das wichtig? Weil er erstens in den Pharisäern damals, in seiner Zeit, aber auch in den Menschen davor und danach immer wieder feststellte, eines der größten Gifte ist ein Mensch, der heuchelt. Für ihn selbst, für die Beziehung zu Gott und für den zum Nächsten. Warum? Warum fangen wir Menschen an? Und jeder von uns hat das schon festgestellt, jeder von uns hat diese Erfahrung gemacht. Warum hat Heuchelei Zugriff zu uns? Ich glaube, bei Jesus verstanden zu haben, dass es etwas zu tun hat, ob ich meine Identität wirklich gegründet habe bei dem, der mich geschaffen hat und ins Leben geführt hat. Es ist eine Identitätsfrage. Wenn ich nicht eine Identität habe, einen Stand habe, ein Wissen, ein Halt, dann werde ich mich immer nach dem richten und nach dem wenden, so wie der Wind halt kommt, wie die Nussschale, wie das kleine Bötchen auf dem Wasser. Und ich werde unstet sein und werde in einer Riesenspannung sein. Dietrich Bonhoeffer hat es auch für sich beschrieben. Wer bin ich, schreibt er. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle, gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank wie ein Vogel auf dem Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung. Umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig, bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, ja sogar von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich? Bin ich der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Vor den Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? Wer ich bin? Einsam Fragen treiben mit mir Spott. Wer ich auch bin? Du kennst mich. Dein bin ich, o Gott. Dass wir diesen Durchbruch immer wieder erleben. Dass wir erleben, wir haben einen Vater im Himmel, der in Jesus Christus unser Retter geworden ist. Einen liebenden Vater, einen gebenden Vater, einen Vater, der uns in großzügigster Weise in seine Arme schließt und uns einlädt, dieser Frage Raum zu geben. Wer beantwortet dir, wer du bist? Ist es die Außenwelt? Ist es gerade die Kultur, die sich ja massiv verändert? Ist es das Bild, was von außen auf dich einströmt und du darüber dann beantworten willst, wer du denn darin bist, wer ich darin bin? Ich glaube, wir tun gut, sehr gut. Und wir werden darin erleben, dass Heuchelei überwunden sein darf und überwunden bleibt, wenn wir unsere Identität, unsere persönliche und auch unsere soziale Identität uns von Gott ganz neu aufzeigen lassen. O Gott, deinen Wert will ich mir von dir zeigen lassen. O Gott, dein Ja zu meinem Leben will ich mir von dir neu zeigen lassen. O Gott, da, wo ich weiß, dass ich weggerannt bin und Identitätsprobleme noch und nöcher habe, wo mich Altes immer wieder einholen will, ich bringe es dir, Christus, und ich bitte, mach mich neu, mach mich rein, wasch meine Schuld von mir, nimm meine Lüge, nimm meine Heuchelei, schenke, dass ich aufhöre, etwas zu sein und zu spielen, was ich nicht bin, auch, und es ist hier der frommen Szene gesagt, damals, Jesus sagt es der frommen Szene, den Frommsten. Schau auf das, was Gott gefüllt hat und gegeben hat in dein Herz. Und sei dir gewiss, er tut uns diesen Dienst. Er ist hier. Christus Jesus ist hier. Und wenn wir nachher die Zeichen entgegennehmen, in Brot und in diesem Kelch, also in seinem Blut, verkünden wir seinen Tod. Sein Blut macht uns rein. Sein Blut macht dich rein. Sein Blut eröffnet dir eine neue Seinsweise. Und ich sage es heute bewusst uns als Schar, die ja im Glauben doch schon eine Zeit unterwegs sind, viele von uns. Manche vielleicht auch erst ganz kurz, manche fragen sich das vielleicht, ob das der Weg ist für einen selbst. Ich lade dich ein, ich bin eingeladen, alle Heuchelei unter sein Kreuz zu legen und zu erleben, wie er dich erneuert. Ich kann dir nur sagen von einem guten Freund, dass er jahrelang geheuchelt hat, bis in die Finanzen hinein, seine Familie belogen hat, sich selbst belogen hat, darüber immer unglücklicher wurde und im Grunde genommen immer mehr diesem Abgrund entgegenlief. Der von Gott es hörte, komm zurück, mein Sohn, meine Tochter. Komm zurück und bekenne vor mir und es wird so sein, dass niemand ein Anrecht hat, in der Öffentlichkeit jetzt und immer da irgendetwas zu sagen, was dich anklagt, weil ich für dich bezahlt habe. Weil ich dir die Freiheit eröffnet habe. Aber geh nicht deinen Weg alleine weiter, sondern komm und gebe dein Leben mir neu. Diese Einladung spricht Jesus hier aus. Und dann wird das, was ans Licht kommt, das, was gesagt wird, einen Ton haben, nämlich den Ton Jesu, die Stimme Jesu, die da sagt, Vater, ich habe für ihn bezahlt, ich habe für sie bezahlt. Halleluja, Geschwister! Ich sage das nicht einfach so, sondern es ist für mich faszinierend, dass dieser Gott das tut für uns und für dich. Solltest du daran vorbeigehen? Solltest du daran vorbeigehen? Du kannst das, ja. Dann eröffnet sich das, was Jesus beschreibt. Dann wird es so sein, dass du tatsächlich eine Entfernung von Gott erleben wirst, die wissentlich fühlbar, sichtbar dir zeigt, dass da die Herrlichkeit Gottes ist und du in der Finsternis bleibst. Keiner von uns, von Gottes Seite, soll da landen. Keiner. Und ich bitte dich, dass du der Hölle nicht Raum gibst in deinem Leben. Jesus sagt es, dass es sie gibt. Von da sollten wir uns hüten, das irgendwie zu kaschieren. Die Wirklichkeit des Bösen gibt es und wir sehen es ja unter uns. Wir denken heute an die verfolgten Christinnen und Christen, an die Bedrängten. Und vielleicht gehörst du auch zu diesen. Manche sind unter uns, die Rettung in Deutschland, Frieden dafür für ihre Seelen bekommen haben, aber in ihrem Land tobt Verfolgung. Eritrea als ein Beispiel. Auf der Agenda ganz weit oben, wo Christenverfolgung stattfindet. Und wir sind aufgefordert, wach zu werden. Wir sind aufgefordert zu verstehen, in welchem Zeitabschnitt Gott uns gestellt hat, nämlich reinen Tisch zu machen mit ihm und zu seinem Tisch zu kommen. Wir laden uns nicht an unseren Tisch ein. Das können wir nachher tun. Schaut mal um, wer vielleicht neu ist und wen ihr mit zum Mittagstisch nehmt. Ich bin davon überzeugt, ihr habt einige Würste und einige Fleischstücke und einige paar Fische und was ihr nicht so alles habt, vielleicht ist auch die Pizza schon vorbereitet oder die Lasagne, was auch immer. Vielleicht ist es auch nur eine Suppe, aber ihr könnt teilen. Aber das, was Jesus teilt, ist größer. Es ist gewaltiger. Und er öffnet uns in absoluter Möglichkeit die Freiheit, uns eben nicht zu fürchten, sondern in Ehrfurcht unterwegs zu sein und zu sagen, Jesus, ich habe verstanden, du rufst mich zurück. Und ich darf ablegen, wo ich ein Heuchler geworden bin. Und vielleicht ist das schon ein Thema ganz, ganz viele Jahre in deinem Leben. Seine Gnade will dir neu begegnen. Und dann kommt etwas, was sehr, sehr interessant ist. Es ist interessant, weil es interessanterweise auch immer wieder Christinnen und Christen sehr in große Unruhe führt. Die Frage der Sünde gegen den Heiligen Geist. Wie ist denn das zu verstehen? Mir hilft es, wenn ich in die Evangelien gucke. Mir hilft es, wenn ich in die Evangelien gucke, also ins Wort Gottes und frage, Jesus, wie meinst du das? Wo bin ich vielleicht in der Gefahr, dass ich dem Heiligen Geist nicht den Raum gebe und die Souveränität und die Aufmerksamkeit, die ihm gebührt? Wo ist das, dass ich dann aus dieser Gnade, die du gibst, tatsächlich falle? Auch da sind die Pharisäer ein gutes Beispiel. Da, wo Jesus in Vollmacht und in der Kraft des Heiligen Geistes heilt, da fangen sie an, davon zu sprechen, dass er in einem ist mit den Beelzebub und mit all den Dämonen und mit dem Teufel selbst. Also, dass das, was er tut, vom Teufel kommt. Ganz einfach. Und auch so krass. Ist es recht, am Sabbat etwas Gutes zu tun und zu heilen? Ist der Sabbat für die Menschen da oder der Mensch für den Sabbat? Also da, wo ich anfange, das, was der Heilige Geist tun will, zu verteufeln, zu meinen, es kommt aus der Gegenwelt, da sollte ich sehr, sehr vorsichtig sein. Ich glaube, dass wir dem Heiligen Geist in den letzten Jahrzehnten zu wenig Raum gegeben haben. Ich ganz persönlich sage das für mich. Ich glaube, dass das, was im Wort Gottes über den Heiligen Geist steht und seine Gaben in Fülle, das ist nicht etwas, wo wir danach nur noch fliegen und rosarot angezogen sind und sagen, es ist alles nur leicht, sondern in die Wirklichkeit der Befreiungsdienste gehen, in die Wirklichkeit der Gaben gehen, die er bereithält. Und die Welt braucht diese begabten Leute. Und ich lade euch ein, zu lesen, was Gottes Verheißung ist für seine Gemeinde und seine Nachfolgerinnen und Nachfolger in der Kraft des Heiligen Geistes, was er für Gaben geben will. Und du solltest nicht das Buch aufschlagen, das da heißt, das kennen wir doch von früher. Das war doch schon damals eine Anfechtung für uns. Und wir wussten, es ist nicht aus Gott. Oh, mein Bruder und meine Schwester, sei darin sehr, sehr vorsichtig. Gottes Geist weht, wo er will. Und die Zeichen der Zeit weiß Gott am meisten zu deuten. Wir können nur empfangen und wach sein. Und dann sind wir, wenn wir das verstanden haben, dass wir vorsichtig sein sollten mit dem, was wir dem Heiligen Geist zutrauen und nicht zutrauen. Und da sollten wir aufpassen, dass wir nicht plötzlich auf dem Thron sitzen, auf dem Thron der angeblichen Erkenntnis, welche meine Erkenntnis ist, durch meine Erfahrung und meine Biografie und meine Prägung. Sondern auf dem Thron sitzt Christus allein, Gott der Vater allein, der Heilige Geist allein. Und er hat die Kraft zu verändern. Er hebt Städte aus ihrer Düsternis. Er schenkt, dass Licht hineinkommt, wo die dunkelste Dunkelheit ist. Er schenkt, dass die dämonische Welt weichen muss, dass sie wirklich weichen muss in seinem Namen. Und er will es. Er will es mehr denn je. Denn wir sind in einer Veränderung unseres Denkens, bis hinein, dass wir auch Wort Gottes immer anders versuchen und gefährdet sind, umzudeuten. Wir sollten Gottes Wort so nehmen, wie es kommt. In Kraft, in Zuversicht, in Freundlichkeit und doch in Schärfe. Wir brauchen es. Denn es geht darum, dass wir Bekennende sind. Der Mensch, der sich für den Weg der Nachfolge entschieden hat, ist bekennender. Und ich stelle folgende Fragen jetzt. Verheimlichst du in deinem Unterwegssein, dass du ein lebendiger, wiedergeborener Christ bist, bei Leuten, denen du begegnest? Ist es dir vielleicht sogar recht, dass andere nicht wissen, dass du diesen lebendigen Gott kennst? Dann lade ich dich ein, das loszulassen und ganz neu zu sagen, überall da, wo ich bin, da, wo ich stehe, liege oder gehe, da bekenne ich mich zu ihm, weil er mein Retter ist und auch der Retter dem, den ich treffe, die ich treffe, auch wenn sie es noch nicht weiß. In der Schule, in der Ausbildung, im Beruf. Oder lebst du auf zwei Spuren? Das Geschäftliche, wie mir einer sagte, der ein großes Geschäft hatte, selbstständig war, eine Firma hatte, sagte, das eine ist Gemeinde, das andere ist meine Firma. Viel mehr Menschen leben so. Ich lade dich ein, das aufzugeben. Ich lade dich ein, Bekennerin und Bekenner zu werden seiner Befreiung, seines Sieges. Und du darfst wissen, Jesus stellt sich vor den Engel Gottes zu dir. Und er stattet dich aus. Du musst gar nicht große Pläne haben. Du musst nicht 5 Seiten davor beschrieben haben und dann in das Gespräch gehen. Sondern der Heilige Geist wird dir zeigen, was du zu sagen hast, zu welcher Zeit was zu sagen ist. Nimmst du diese Kraft in Anspruch? Oder ist es dann dein kleines Manuskript oder dein kleines Blättchen? Ich lade dich ein, dass wir das neu lernen, in einer Präsenz, in einer Echtheit den anderen zu begegnen und zu sagen, ich kenne den, der das Leben befreit. Und ich kenne den, der dich auch einlädt, weil er sich an seinem Tisch auch willkommen heißen will. Seid gesegnet und lasst uns da weitermachen. Amen.